Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt dich Jürgen zur Heide. Es ist ein wahrer Konferenzmarathon, der da in diesen Tagen kurz vor Weihnachten zu Ende geht. In Montreal ging es um nicht weniger als die Rettung der Natur. Zumindest auf dem Papier ist es gelungen. Nun ja, solche Papiere hat es häufiger gegeben. Die spannende Frage wird lauten, was wird davon umgesetzt? Wir werden zu Beginn der Sendung hinhören. Dann in Europa, Gaspreisdeckel. Dieses Thema spaltet seit Wochen, kann man sagen. Heute gibt es eine Einigung. Ist es dann wirklich einige? Da werden wir auch nachfragen. Dann unter anderem die folgenden Beiträge in dieser Sendung. Terror und Benin-Bronzen, Frau Baerbock in Nigeria. Die Bundeswehr und das Krisentreffen nach der Pannenserie beim Puma und in die Ukraine schauen wir auch, denn es hat ein Treffen gegeben zwischen Putin und Lukaschenko in Minsk. Das beunruhigt nicht wenige. Den Blick in die Kommentarspalten von morgen haben wir natürlich auch. Wir beginnen beim Weltnaturgipfel in Montreal. Es gibt eine Einigung, ein globales Abkommen, das wurde per Schlag auf den Tisch verkündet. Was sich dahinter verbindet, Simon Plentinger.
Es war etwa 3:30 Uhr morgens, als der Präsident des Weltnaturgipfels, der chinesische Umweltminister Huang Rongzhou, kurzerhand das Prozedere abkürzte und den neuen globalen Rahmen für den Erhalt der Artenvielfalt samt Begleitpapiere per Hammerschlag für angenommen erklärte.
I do not see objection. The package is adopted.
Stundenlang hatten die Delegierten schon im Plenarsaal ausgeharrt und auf den Beginn der abschließenden Sitzung gewartet. Intensive Nachverhandlungen hatten die Abstimmung immer weiter verzögert. Dann sah es zu Beginn der Sitzung zunächst so aus, als könnte eine Einigung noch am Widerstand der Demokratischen Republik Kongo scheitern. Das Land hatte in den Verhandlungen mehr Geld der reichen Industriestaaten für die internationale Finanzierung des Artenschutzes gefordert. Doch der Einspruch wurde formal nicht anerkannt und das Abkommen kurz darauf mit großem Applaus beschlossen. Sichtlich zur Freude der deutschen Verhandlungsführerin, Bundesumweltministerin Steffi Lemke.
Ich bin wahnsinnig müde und wahnsinnig erleichtert und es ist einfach gut, für uns, für die Natur, dass dieses Abkommen heute beschlossen werden konnte mit klaren Zielen nach 4-jähriger Verhandlungsarbeit jetzt klar festgelegt worden ist, umweltschädliche Subventionen abbauen, Pestizide reduzieren, 30+30, das heißt Schutzgebiete an Land und auf See sollen bis 2030 unter Schutz gestellt werden. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass so klare Zahlen in das Abkommen kommen.
Um diese konkreten Zahlen und genauen Formulierungen hatten die Delegationen in den letzten Tagen intensiv gerungen. Das Rahmenabkommen mit dem Titel Kunming-Montreal-Vereinbarung enthält unter anderem 23 Ziele, mit denen der weltweite Verlust an biologischer Vielfalt bis 2030 bekämpft werden soll. Neben dem prominenten Ziel von 30% Schutzgebieten an Land und im Wasser sollen die Staaten auch Plastikmüll reduzieren und verhindern, schädliche Subventionen abbauen, geschädigte Ökosysteme renaturieren und den Eintrag von Dünger und Pestiziden in die Umwelt halbieren. Viele Umweltorganisationen hatten bis zuletzt Kritik an dem Papier geübt, zu viele unkonkrete oder abgeschwächte Formulierungen. Kurz nach der Abstimmung gab sich Florian Titze vom WWF Deutschland trotzdem positiv.
Man muss sagen, nach den wirklich sehr, sehr schwierigen und unsicheren Verhandlungen der letzten Wochen ist es ein überraschend gutes Ergebnis. Es ist nicht ein perfektes Abkommen, aber das bekommt man selten.
Auch der Präsident des Naturschutzbundes Deutschland, Jörg-Andreas Krüger, ist zumindest mit Teilen des Abkommens zufrieden.
Was zu kurz gekommen ist, ist überall da, wo wir uns selber in die Pflicht nehmen müssten, nämlich Land- und Forstwirtschaft, Lieferketten, ökologischer Fußabdruck und Konsum. Das ist aber das, was wir eigentlich brauchen, um wirklich den Umschwung beim Natur- und Artenschutz hinzubekommen.
Auch wenn der von vielen in Montreal erhoffte Paris-Moment ausgeblieben ist, ist das Kunming-Montreal-Abkommen dennoch ein Kompromiss, mit dem viele Vertragsparteien gut leben können. Auch wenn noch mehr möglich gewesen wäre, findet auch die Bundesumweltministerin.
Ich hätte mir an einigen Stellen durchaus noch mehr Ambitionen, also noch ehrgeizigere Ziele vorstellen können. Und ich hätte mir vorstellen können, dass wir ein größeres Aufbruchssignal tatsächlich von der COP aussenden. Aber wir haben jetzt so viele Stunden verhandelt. Alle Delegierten hier sind wahnsinnig müde und erleichtert. Das heißt, wir schieben dieses Abkommen jetzt auf den Weg. Wir schicken es jetzt auf den Weg, kümmern uns in allen unseren Ländern zu Hause darum, dass es konkret umgesetzt wird. Die Hausaufgaben liegen noch vor uns.
Die reichen Industriestaaten haben mit dem Papier von Montreal zugesagt, ihren Beitrag für den Artenschutz in ärmeren Ländern bis Ende des Jahrzehnts zu verdreifachen. Wie erfolgreich das Abkommen für den Erhalt der Biodiversität sein wird, hängt jetzt von der Umsetzung in den einzelnen Staaten ab.
Simon Plentinger informierte uns über die Ergebnisse aus Montreal und natürlich schwappt das, was dort vereinbart worden ist, auch hier in die bundespolitische, innenpolitische Diskussion. Auf der einen Seite, wie wir es gerade gehört haben, gibt es viele Fortschritte, die stehen auf dem Papier, aber was wird davon Realität und was kann davon umgesetzt werden? Die Reaktion zumindest aus Berlin hat Nadine Lindner für uns.
Die Reaktionen in Deutschland auf die Einigung von Montreal fallen durchaus gemischt aus. Positiv sieht es Ricarda Lang, Bundesvorsitzende der Grünen.
Das wäre ein großer Beitrag zum Kampf gegen das Artensterben und für die Biodiversität und auch eine tatsächliche Trendumkehr weg von der Zerstörung unserer Natur hin zu ihrem Schutz.
Und weiter?
Und das gilt natürlich auch bei uns hier vor Ort in Deutschland. Das heißt, auch hier muss der Schutz unserer Wälder, der Schutz unserer Meere und der Schutz unserer Moore großgeschrieben werden.
Aus dem ebenfalls grün geführten Umweltministerium hieß es am Mittag, der Beschluss von Montreal sei ein Schutzschirm für die Lebensgrundlage. Die Staatengemeinschaft habe sich endlich dafür entschieden, das Artensterben zu stoppen, so Steffi Lemke, die grüne Umweltministerin. Ähnlich positiv klingt es bei Svenja Schulze, Bundesentwicklungsministerin der SPD, das Abkommen sei eine neue, starke Basis. Ein Sprecher des Umweltministeriums verwies auf die deutsche Situation, die in Montreal geforderte Ausweisung von Schutzgebieten würde nicht automatisch heißen, dass man die Natur sich gänzlich selbst überlässt.
Wenn man Landschaftsschutzgebiete mit einbezieht, dann sind an Land schon deutlich über 30% unter Schutz gestellt. Sie wissen ja, dass dieses Unterschutzstellen nicht bedeutet, es darf keinerlei Nutzung mehr geben, sondern es sollen Formen nachhaltiger Nutzung möglich sein.
Ein konkreter Schutzfokus liegt laut Umweltministerium auf den Mooren, auch für den Klimaschutz. Verhaltener hingegen ist das Echo von Umweltverbänden. Der NABU kritisierte, dass trotz einiger Fortschritte zu wenig für eine echte Trendumkehr gegen den Verlust von Natur und Arten getan werde. So gibt es keine messbaren Ziele, die den Biodiversitätsverlust durch die Land- und Forstwirtschaft, die Fischerei oder den Handel sowie den Finanzsektor aufhalten könnten, so der NABU. Deshalb gäbe es neben aller Freude über die Vereinbarung auch Ernüchterung.
Das war der Bericht mit den Reaktionen von Nadine Lindner. Wir haben es gesagt, Konferenzmarathon. Und in Brüssel geht es direkt weiter. Die EU-Energieminister haben sich auf einen beweglichen Gaspreisdeckel geeinigt. Das ist ein wunderbares Wortspiel, denn das sagt alles. Es gibt auf der einen Seite einen Deckel, aber dann ist er auch beweglich. Und damit sind wir genau beim Thema. Denn wir alle wissen, zumindest die Deutschen, ganz in vorderster Linie, wollten diesen Gaspreisdeckel nicht oder jedenfalls nicht in dieser Höhe. Also hat man ihn beweglichen Gaspreisdeckel genannt. Das ist am Ende die Kompromissmaschine, die wir natürlich in Europa so kennen. Was en Detail dabei herausgekommen ist, Holger Beckmann hat die Details für uns.
Er kommt, der Gaspreisdeckel für Europa, im EU-Sprech Marktkorrekturmechanismus genannt. Eine Art Höchstpreis, den Großkunden in der EU noch für importiertes Erdgas oder importiertes LNG bezahlen dürfen. Politisch festgelegt, damit das eine dämpfende Wirkung auf die Energiepreise insgesamt hat und Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa geschützt werden. So haben es die Befürworter, immerhin 15 der 27 Mitgliedstaaten, immer gesehen. Einige andere, Deutschland ganz besonders, sind dagegen bis zuletzt skeptisch geblieben. Der Grund? Sie befürchten, dass bei einem zu niedrig angesetzten Höchstpreis Importeure kein Gas mehr liefern könnten nach Europa und dann gäbe es den gefürchteten Gasnotstand. Die Bundesregierung hat immer wieder davor gewarnt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte es zum Auftakt des heutigen Energieministertreffens so formuliert.
Das ungestüme Vorgehen hat manchmal sehr negative Konsequenzen. Das heißt, in der Sache rate ich zu klugen und durchdachten politischen Entscheidungen.
Dennoch hat Deutschland sich am Ende nicht gegen die heutige Entscheidung gestellt, ebenso wenig wie Österreich und die Niederlande, die ebenfalls skeptisch waren. Habeck sprach am Nachmittag von sehr anspruchsvollen und schwierigen Verhandlungen, allerdings finde alles in einer guten Atmosphäre statt, die geprägt sei vom Interesse aller, eine Lösung zu finden. Die entscheidende Frage dürfte dabei gewesen sein, wie hoch der Deckel für den Gaspreis angesetzt gesetzt wird. Jetzt sollen es 180 Euro pro Megawattstunde sein. Ein Preisniveau, das Erdgas in den vergangenen Monaten an den Handelsplätzen durchaus immer wieder erreicht hat. Ab Mitte Februar soll der Preisdeckel dann zum Zuge kommen können. Die maltesische Energieministerin Dalli sprach von einem entscheidenden Signal, das die EU hiermit setze.
I believe that this gives a really strong signal also to the markets on how we want to deal with this unprecedented situation.
Das zeige, wie Europa in dieser Krise und mit dieser nie dagewesenen Situation umgehen wolle, nämlich aktiv vorgehen gegen zu hohe Preise. Zusätzlich allerdings soll es sogenannte Sicherheitsmechanismen geben, mit denen gewährleistet ist, dass der Deckel wieder ausgesetzt werden kann, falls es tatsächlich zu wenig Gas geben sollte. Außerdem wird der Mechanismus nur für die großen börsennotierten Gasmärkte gelten, nicht für kleinere Gaseinkäufe, sogenannte Over-the-Counter-Geschäfte. Eins scheint nun nach einem monatelangen Tauziehen um den Deckel für die Mitgliedstaaten doch klar zu sein. Sie ziehen gemeinsam an einem Strang, trotz erheblicher Bedenken mancher. Dänemarks Energieminister Lars Aagaard sagt das so. Der europäische Gasmarkt wirkt ja nicht nur auf Deutschland, auch wenn er für Dänemark deutlich weniger wichtig ist. Aber wir haben gemeinsam gute Gespräche, damit wir eine gemeinsame europäische Lösung finden. Jetzt ist sie gefunden. Wie sie dann wirkt, was der Gaspreisdeckel praktisch also bedeutet, das wird man dann erst im kommenden Frühjahr sehen.
Das war der Bericht von Holger Beckmann. Wir wollen beim Thema bleiben, wollen das Ganze wägen und bewerten. Und dazu begrüße ich ganz herzlich am Telefon Professorin Karen Pittel, Ökonomin des IFO-Institutes in München, jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Abend, Frau Pittel.
Guten Abend.
Als erste Frage, eigentlich ist jetzt meine Wertung, ist die Bundesregierung dagegen? Aber dann hat sie so viele Ausnahmen in das Papier reinverhandelt, dass der Mechanismus nicht wirkt. Ist das eine böse Zuspitzung?
Ich denke, das ist eine realistische Zuspitzung. Also es ist ja noch ein bisschen aufgeweicht worden gegenüber dem Vorschlag, den die EU-Kommission gemacht hat. Aber es ist nach wie vor quasi die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich weniger Gas nach Europa fließen wird aufgrund dieses Preisdeckels sehr gering. Also insofern hat sich die Bundesregierung mit wichtigen Anliegen durchaus durchgesetzt.
Welcher ökonomischen Rationalität folgen denn die Ausnahmen, nämlich dieser, dass man möglichst viel Gas bekommt? Und ich füge jetzt hinzu, egal wie teuer es ist.
Ja, das Problem ist natürlich, wenn wir zu wenig Gas haben, dann kommen wir eben in oder haben die Gefahr, dass wir in eine Gasmangellage kommen und dann tatsächlich quasi Gas bewirtschaften müssen. Das heißt also zum Beispiel, alle Unternehmen müssen 20% weniger verbrauchen. Und das führt natürlich zu ziemlich hohen auch wirtschaftlichen Schäden. Das heißt, das ist das, was die Bundesregierung versucht hat zu vermeiden. Und diese Gefahr ist natürlich umso höher, desto geringer der Preis ist, den Europa bereit ist, auf den Weltmärkten für Erdgas zu zahlen.
Der entscheidende Punkt ist aber, bekommt man auf den Weltmärkten etwas hin, ja, dass alle sich daran halten? Das ist offensichtlich nicht der Fall, oder?
Nein, das ist nicht unbedingt der Fall. Dafür wurden dann ja auch quasi Ausnahmeregelungen geschaffen. Das heißt also, dieser Gaspreisdeckel greift erst über 180 Euro, aber dann auch nur, wenn der europäische Gaspreis von dem Weltmarktpreis stark abweicht. Das heißt, wenn er wesentlich höher ist. Das würde aber eben auch bedeuten, wenn der Weltmarktpreis über 180 Euro liegen würde, also quasi der normale Preis, dann würde man auch in Europa nicht den Preis bei 180 Euro deckeln, sondern entsprechend höher. Das heißt, es ist also keine Garantie dafür, dass es tatsächlich keine Gaspreise über 180 Euro mehr geben wird. Es ist nur eine Garantie dafür, dass der Gaspreis sich nicht zu stark von dem Weltmarktpreis entfernt.
Die spannende Frage ist ja, wenn wir es jetzt ökonomisch betrachten, bekommt man die Spekulation aus dem Markt? Also ich gehe jetzt zurück auf den Sommer. Da sagen natürlich viele, auch wenn man sich die Preisentwicklung anschaut, da war so viel Spekulation mit drin, da haben manche ein wahnsinnig gutes Geschäft gemacht. Oder ist die Frage falsch gestellt?
Also sie ist zum Teil richtig. Es war natürlich sehr viel Unsicherheit im Markt und sehr viel Spekulation auf zukünftige Preise. Und gleichzeitig war das natürlich auch eine Zeit, wo man versucht hat, mit massivem Druck die Speicher zu füllen. Das heißt also, so viel wie möglich an Gas aufzukaufen, um das dann auch in die Speicher zu pumpen. Und dementsprechend war da natürlich sehr viel Konkurrenz um die Gasmengen, die nach Europa reingekommen sind. Weil wir haben ja eine begrenzte Infrastruktur. Das heißt, wir können nicht so viel importieren, wie wir das gerne hätten. Und dementsprechend haben sich da teilweise dann auch die Nachfrager gegenseitig hochkonkurriert. Und dementsprechend sind die Preise einfach dann auch sehr, sehr stark angestiegen.
Könnte man sagen, dass Positive an dieser möglichen Einigung heute ist, dass diese Art von ja, sich gegenseitig Konkurrenz machen und die Preise in die Höhe treiben, dass das vielleicht vorbei ist?
Das dürfte hoffentlich eine Konsequenz sein, also zumindest dieses gegenseitig in die Höhe treiben in Europa, dass quasi sich die verschiedenen Staaten, die verschiedenen Unternehmen aus den verschiedenen Staaten gegenseitig so hoch treiben, dass dann in Europa der Weltmarktpreis weit überschritten wird. Das kann natürlich nicht verhindern, dass auf den Weltmärkten tatsächlich zum Beispiel, wenn jetzt China aus dem Corona-Lockdown kommt und wieder mehr Gas verbraucht, dass dann einfach die Nachfrage ansteigt und die Preise anziehen auf den Weltmärkten. Das kann man dadurch nicht verhindern. Und da würde dann ja auch Europa mitgehen, um eben zu verhindern, dass tatsächlich die LNG-Tanker eben nach Asien fahren und nicht nach Europa.
Ich ziehe jetzt mal einen Strich unter unser Gespräch bis hierhin. Das heißt, dieses Nachfragekartell, was ja schon auf dem Gipfel in Elmau von den Amerikanern, glaube ich, ins Spiel gebracht wird, Sie sind da einigermaßen skeptisch oder andersrum formuliert, fragen wir es positiv, was wären denn die Bedingungen, dass so ein Nachfragekartell funktionieren könnte?
Ja, ein Nachfragekartell haben wir momentan ja damit noch nicht. Das heißt, momentan ist es ja erstmal die EU, die sich auf diesen Preis geeinigt hat. Ein Nachfragekartell müsste dann im Prinzip die größten Nachfrager mit beinhalten, also auch Japan, China. Und das ist im Prinzip aus meiner Sicht, also würde ich sehr für sehr unwahrscheinlich halten, dass tatsächlich da diese Staaten auch mitziehen würden. Und solange wir quasi die Einzigen sind, die einen solchen Deckel erheben, ist er eben nur bedingt tatsächlich auch tragfähig in der Hinsicht, dass die Weltmarktpreise nicht höher steigen.
Also wenn heute Regierungschefs zum Beispiel aus Polen jubilieren, das sei das Ende der Manipulation durch Russland, dann ist das eher an das innenpolitische Publikum adressiert und hat wenig Realitätssinn?
Das würde ich jetzt erstmal so sehen. Also mir ist das auch nicht so ganz klar, was damit eigentlich gemeint sein soll. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist jetzt ein echt europäischer Kompromiss, weil die südeuropäischen Staaten teilweise wesentlich niedrigere Grenzen haben wollten, also bei 100, 110 Euro. Und die 180 Euro sind quasi in der Mitte zwischen diesen Wünschen und den 275, die ursprünglich mal von der Kommission vorgeschlagen wurden.
Also wenn wir jetzt sagen, eigentlich sollen die Preise sinken, dann kann man nur sagen, ja, dann verbraucht bitte weniger.
Das ist mit Sicherheit den besten Ratschlag, den man geben kann. Und es sind ja auch noch viele Dinge auch unklar. Ich meine, diese Gaspreisbremse soll für das Gas gelten, was über die Börsen gehandelt wird. Was passiert jetzt, wenn immer mehr auch Unternehmen ausweichen auf direkte Verträge? Was passiert mit dem Handel der Unternehmen in Europa miteinander? Also da ist auch noch nicht hundertprozentig klar, inwieweit da dann auch eine Beschränkung der Preise sich durchsetzen wird oder inwieweit da möglicherweise wieder auch Preisanstiege zu beobachten sein werden.
Noch ein weiterer Strich drunter. Am Ende erneuerbare Energien ausbauen und dann möglichst wenig verbrauchen. Das ist die eigentlich wichtige Botschaft müsste das heute Abend sein, oder?
Das müsste nicht nur heute Abend die wichtige Botschaft sein. Wenn die Botschaft noch nicht angekommen ist, dann haben wir ein echtes Problem. Also weil erneuerbare Energien ausbauen ist natürlich die Art und Weise, wie wir aus den fossilen Energieträgern und damit auch aus den Schwankungen der Preise von fossilen Energieträgern rauskommen. Das heißt also, das ist auf jeden Fall extrem wichtig und Gas einsparen, das dürfen wir nicht vergessen, das müssen wir unbedingt auch nach wie vor machen. Momentan ist ein bisschen teilweise eine Erleichterungssituation, Gasspeicher waren voll und bis jetzt ist der Wirtschaftseinbruch ja nicht so stark und ich habe das Gefühl, die Menschen glauben nicht mehr wirklich, dass sie jetzt tatsächlich noch viel sparen müssen, aber das hält eben nur so lange an, solange wir sehr sorgfältig mit dem Gas umgehen, was wir haben und eben versuchen, möglichst wenig zu verbrauchen.
Ich habe so eine Maßzahl gehört, der Wirtschaftsminister hat sie genannt, 1% aus den Speichern verbrauchen wir im Moment pro Tag. Da können wir ja ausrechnen, wir sind bei unter 88, also dann wissen wir, wie viele Tage wir noch weiterkommen, ja?
Naja, ich meine, wir haben momentan natürlich auch eine relativ kalte Phase. Also wenn die Temperaturen wieder ansteigen, dann wird das auch wieder langsamer werden. Aber das Letzte, was uns jetzt natürlich gut tun würde, ist ein wirklich strenger Winter. Also insofern kann man nur hoffen, dass die Temperaturen auch wieder ansteigen. Wir hatten in München mal vor ein paar Jahren 21 Grad am 24. Dezember. Dieses Jahr würde ich mir das wünschen.
Herzlichen Dank dafür. Hat mich gefreut, Frau Pittel. Alles Gute.
Gerne.
Das war das Interview mit Karin Pittel, Ökonomin vom IFO-Institut. Das haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Also, wir bleiben gewissermaßen beim Thema. Das Prinzip ist einfach. Wer klimaschädliche Gase ausstößt, der muss dafür bezahlen. Das ist die Grundidee des europäischen Emissionshandels. Und die Grundidee ist nicht ganz neu. Allerdings, inzwischen gibt es eben eine Einigung. Und die Agenturen schreiben zum Beispiel, das sei eine bahnbrechende Reform des wichtigsten Klimaschutzprogrammes der Europäischen Union. Auch das ist sicher richtig, denn wenn das umgesetzt wird, was dort gemacht wird, dann in der Tat gibt es viel, viel weniger Klimagase. Jedenfalls könnten wir damit das ein oder andere Ziel, das wir uns gesetzt haben, politisch noch erreichen. Was ist genau beschlossen worden? Caroline Born.
Extrem schwierig seien die Verhandlungen gewesen, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck, aber es habe sich gelohnt.
Alle Länder mit jeweils ihren Industrien, dem Schutz ihrer Haushalte, mit eigenen Sonderinteressen und Wünschen, und dennoch ist es in einem, wie ich finde, großartigen Ergebnis zu einem Durchbruch gekommen.
Die EU hat sich am Wochenende auf das Herzstück ihres Klimapakets geeinigt, um bis zum Jahr 2030 55% CO2 einzusparen und zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu werden. Dabei setzt sie auf einen marktwirtschaftlichen Ansatz. Der Ausstoß von klimaschädlichem CO2 kostet Geld. Es gibt also einen finanziellen Anreiz zum Klimaschutz. Rund 10.000 Kraftwerke und Fabriken müssen sich bereits sogenannte Verschmutzungsrechte kaufen, um in der EU Treibhausgase ausstoßen zu dürfen. Der CO2-Preis entsteht im Rahmen des Emissionshandels. In Zukunft könnte er teurer werden, denn die EU will die Zahl der Verschmutzungszertifikate verringern. Gut so, sagt Klimaforscher Ottmar Edenhofer im Deutschlandfunk.
Das große Problem war immer, dass auf diesen Emissionsmärkten zu viele Zertifikate waren. Und vor allem war ein großes Problem, dass die Industrie freie Zuteilungen bekommen hat.
So der Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, der damit den zentralen Streitpunkt in den Verhandlungen anspricht. Wie lange soll es solche Gratiszertifikate noch geben? 2034 ist damit Schluss, lautet das Ergebnis. Bis dahin werden die Zertifikate schrittweise reduziert, um knapp die Hälfte bis 2030. Damit energieintensive Branchen aber keine Nachteile gegenüber der Industrie außerhalb der EU haben, wo es keinen CO2-Preis gibt, soll eine CO2-Abgabe erhoben werden, beispielsweise auf Stahl aus China. Auf der Kippe stand lange ein zweites Emissionshandelssystem für Benzin und Diesel sowie Öl zum Heizen. Es kommt, doch der CO2-Preis ist erstmal auf 45 Euro gedeckelt. Und falls die Energiepreise zu stark steigen sollten, kann die Einführung verschoben werden. Für deutsche Verbraucher dürfte sich indes wenig ändern. Es gilt bereits ein entsprechendes Gesetz. Die höheren Preise soll ein EU-weiter Klimasozialfonds abfedern, um Haushalte beispielsweise bei steigenden Heizkosten zu unterstützen. Mit einem Umfang von rund 87 Milliarden Euro. Das halten manche für zu gering. Deutschland wollte den Fonds kleiner ausgestalten. Klimaforscher Edenhofer.
Die Bundesregierung wollte, dass der Sozialfonds schon aufgestockt wird, aber die wollten auch, dass ein Teil des Geldes aus diesem zweiten Emissionshandel in einen Innovationsfonds geht, der dann eben für die energetische Sanierung verwendet werden kann. Also man wollte eben nicht alles in den Sozialfonds geben, aber immerhin, es sind 87 Milliarden Euro. Und ich denke, wenn hier große Verwerfungen auftreten sollten, dann müssen eben hier die Mitgliedstaaten national nachsteuern.
Ob gerade die ärmeren Länder in der EU die dafür nötigen Mittel haben, ist allerdings fraglich. Klimaschützern geht das Paket insgesamt nicht weit genug, aber sie sehen auch Fortschritte. Christoph Bals von der Nichtregierungsorganisation German Watch lobt die höheren Klimaziele.
Das wird in der Tat einen erheblichen Druck auf insbesondere die Kohlebranche auswirken.
Allerdings unter der Bedingung, so Bals, dass die Kohleindustrie nicht durch Subventionen unterstützt werde.
Soweit der Bericht von Caroline Born. Wir kommen jetzt um 23.33 Uhr zu den Kurzberichten im Deutschlandfunk. Wir schauen zunächst nach Amerika. Der Untersuchungsausschuss hat dort etwas beschlossen, was eigentlich schon von vornherein klar war, was nicht heißt, dass es nicht richtig ist. Und zwar, es gibt ein Strafverfahren oder soll eines geben gegen den früheren Präsidenten Florian Mayer.
Verschwörung zur Falschaussage, Verschwörung zum Betrug gegen die USA, Behinderung eines offiziellen Vorgangs und Anstiftung, Beihilfe oder Duldung eines Aufstandes gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. So lauten die vier Straftatbestände, die die demokratischen und republikanischen Mitglieder des Untersuchungsausschusses zum 6. Januar Ex-Präsident Donald Trump vorwerfen. Einstimmig hatte das Komitee nach einer rund einstündigen Sitzung am Montag entschieden, dem US-Justizministerium zu empfehlen, gegen Trump in diesen vier Punkten tatsächlich Anklage zu erheben. Die Entscheidung des Ausschusses hat allerdings nur einen symbolischen Charakter. Ob gegen Trump und einige seiner Unterstützer im Weißen Haus diesbezüglich weiter ermittelt und sogar Klage erhoben wird, muss das Justizministerium unabhängig von den Kongressmitgliedern entscheiden. 18 Monate lang hatte der Ausschuss Aussagen von rund 1000 Zeugen gesammelt. Der Ausschussvorsitzende, der Demokrat Benny Thompson, erklärte, es gebe keinen Zweifel daran, dass Trump am 6. Januar einen gewaltbereiten Mob zum Kapitol gerufen hatte, um die friedliche Übergabe der Präsidentschaft zu verhindern.
Der Chef von Twitter, Elon Musk, ist für immer wieder für Überraschungen gut. Jetzt hat er gesagt, soll ich denn zurücktreten? Und er hat abstimmen lassen, mit welchem Ergebnis? Nils Dams.
Elon Musk tritt möglicherweise als Twitter-Chef zurück. In einer Umfrage hatte er Follower auf seinem Twitter-Profil darüber abstimmen lassen. Knapp 58% haben für seinen Rücktritt gestimmt. In dem Text zu dem Voting schrieb Musk, er werde sich an das Abstimmungsergebnis halten. Über 17 Millionen Userinnen und User hatten sich an der Umfrage beteiligt. Welche Folgen das konkret für die Plattform haben könnte, ist noch unklar. Musk hat noch nicht auf das Ergebnis reagiert. Dass Musk nur eine Zeit lang an der Spitze von Twitter bleiben könnte, hatte er schon mal vor seiner Übernahme angedeutet. In den letzten Tagen wurde Musk immer wieder scharf kritisiert. Der Grund? Accounts von prominenten Journalistinnen und Journalisten wurden nach deren kritischen Berichterstattung über Twitter gesperrt. Einige, aber nicht alle dieser Accounts sind mittlerweile wieder online. Gestern hat Twitter mitgeteilt, dass Posts, die alternative Social-Media-Plattformen bewerben, nicht mehr zulässig seien. Diese Regel wurde aber nach scharfer Kritik nach kurzer Zeit wieder gekippt.
Um 23.36 Uhr schauen wir nun auf das Börsengeschehen, der Tag an der Börse von und mit Bianca von der Au.
Von wegen vorweihnachtliche Ruhe. Die Börse ist turbulent in die letzte Handelswoche vor den Festtagen gestartet. Einsetzender Regen um den Gefrierpunkt hat nicht nur im Straßenverkehr so manchen zum Schlingern gebracht. Auch das Flugzeug mit den Chefs des Autobauers Porsche konnte nicht rechtzeitig nach Frankfurt starten. Hier sollte Porsche-Chef Blume um 9 Uhr symbolisch die Börsenglocke läuten, um den DAX-Neuling in der ersten Börsenliga zu begrüßen. Das Glatteis hat es verhindert, schadet aber dem Blitzaufstieg der Aktie nicht. Porsche Vorzugsaktien führten die DAX-Spitze sicher an und legten gleich 3,5% zu. Sportartikelhersteller Puma ist dafür eine Etage tiefer gerutscht. Puma musste Platz machen für Porsche und ist seit heute Mitglied im MDAX. Schlusslicht im Index der mittelgroßen Börsenwerte sind die Papiere von Rheinmetall gewesen mit 7,8% Minus. Die Nachrichten über die Funktionsuntauglichkeit des Schützenpanzers Puma setzten dem Rüstungskonzern zu. Und auch sonst war einiges los an der Börse. Die Aktionäre des angeschlagenen Gaslieferanten Uniper haben grünes Licht für den Staatseinstieg gegeben. Und die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen hat sich laut IFO-Index im Dezember aufgehellt, bereits zum dritten Mal in Folge. Das verleiht dem deutschen Leitindex neuen Schwung. Zu Beginn dieser vorweihnachtlichen Handelswoche nähert sich der DAX wieder den 14.000 Punkten, unter die er vergangene Woche gerutscht war.
Das war der Börsenbericht, das war Bianca von der Au. Wir schauen nach Nigeria. Dort war hoher Besuch aus Deutschland, die Außenministerin und auch die Staatsministerin, die für Kultur zuständig ist. Es geht um zwei Dinge. Einmal die Rückgabe der Benin-Bronzen. Das ist wichtig, weil es ein wichtiges Signal ist. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um die Zusammenarbeit mit diesem sehr, sehr großen und bevölkerungsreichen Land in Afrika. Und natürlich, es geht auch immer um Energie und auch Terror. Stefan Detjen.
20 Objekte aus 5 deutschen Museen in Berlin, Hamburg, Leipzig, Köln und Stuttgart sind im Laderaum des Regierungsflugzeuges mit nach Nigeria geflogen. Bronzene Köpfe, Thron- und Altarhocker, Insignien der Herrscher des einstigen Königreichs Benin. Es ist eine erste Lieferung. Mehr als 1000 Objekte, die nach einem britischen Raubzug 1897 über Auktionen und private Verkäufe in deutschen Sammlungen landeten, sind durch Vereinbarungen bis in die letzten Tage hinein in nigerianischen Besitz übergegangen. Sie haben ihre Türen und Herzen für uns geöffnet und das hat es uns ermöglicht, zurückzugeben, was uns nie gehörte, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth heute in Benin City, dem Zentrum des einstigen Königreichs im heutigen Nigeria. Mit deutscher Unterstützung soll dort in den nächsten 2 Jahren ein modernes Museum, Forschungs- und Kulturzentrum entstehen, als alte und neue Heimat der Bronzen.
It's an important Es ist ein wichtiger und historischer Moment, dass wir hier erstmals über Restitution sprechen und konkrete Schritte dazu unternehmen, sagt Ore Disso, Leiterin der Emowa-Stiftung, die Trägerin des neuen Museums in Benin City ist. Auf der Baustelle wird Claudia Roth von Goodwin Nogegase Obaseki, Gouverneur des Bundesstaates Edo, empfangen.
You are not responsible for
Sie waren nicht für die Zerstörung und den Raub der Objekte verantwortlich. Das war nicht Deutschland. Aber Sie sind die Ersten, die die fürchterlichen Untaten anerkannt und die Rückgabe von Dingen unterstützt haben, die damals unrechtmäßig mitgenommen wurden. Der größere Teil der Benin-Bronzen soll noch über Jahre oder sogar dauerhaft als Leihgabe in deutschen Museen verbleiben, etwa im Berliner Humboldt-Forum, erklärt der Leiter der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Patzinger.
Für uns ist auch wichtig, dass wir damit einen Querschnitt durch die Kunst von Benin zeigen können. Die Auswahl ist gemeinsam abgestimmt gewesen. Das ist, glaube ich, auch wichtig.
Offiziell wird die Übergabe der jetzt nach Nigeria gebrachten 20 Objekte morgen in der Hauptstadt Abuja vollzogen. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird dann dabei sein. Heute ist sie in den Norden des Landes gereist. Die Region wird immer wieder durch islamistische Boko Haram-Milizen verunsichert. Baerbock besuchte dort ein Dorf, das nach der vollständigen Zerstörung durch die Terroristen mit deutschen und internationalen Hilfsmitteln wieder aufgebaut wurde.
Stefan Dädchen berichtete aus Nigeria. Wir gehen zurück nach Deutschland. Bei einer Übung in den zurückliegenden Tagen ging es um den Panzer Puma. Er sollte das unter Beweis stellen, wofür man viel, viel Geld bezahlt hat. Und wir alle kennen das Ergebnis. Von 18 Panzern sind 18 defekt. Die spannende Frage jetzt, ja, wer hat denn den schwarzen Peter? Im Ministerium, die dies beschafft haben? Im Ministerium diejenigen, die möglicherweise nicht rechtzeitig Alarm geschlagen haben? Oder möglicherweise die Hersteller. Also, wer hat den schwarzen Peter? Ein Krisentreffen heute. Dirk-Oliver Heckmann hat nicht zugehört, aber er berichtet darüber.
Ja, zunächst einmal ist der Ausfall der Pumas bei der jüngsten Übung ein herber Rückschlag für uns.
Dem Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums war anzumerken, wie ungelegen seinem Haus die neuesten Pannenmeldungen rund um den Schützenpanzer Puma kommen. Ausgerechnet wenige Tage, bevor Deutschland am 1. Januar die Führung der schnellen NATO-Eingreiftruppe übernimmt, bei der Puma fest eingeplant war.
Wir waren nach den vorangegangenen Übungen noch recht zuversichtlich, weil der Puma sich gut geschlagen hatte.
Doch davon kann seit diesem Wochenende keine Rede mehr sein. Bevor die Ursache für die technischen Schwierigkeiten herausgefunden sind, hat Verteidigungsministerin Lambrecht erste Konsequenzen gezogen und bei einer geplanten weiteren Auftragsvergabe die Reißleine gezogen. Bevor sich das Fahrzeug nicht als stabil erweist, werde es keine weiteren Aufträge geben, teilte ihr Ministerium mit. Die Truppe müsse sich darauf verlassen können, dass Waffensysteme auch im Gefecht robust und standfest seien. Und auch die NATO könne sich darauf verlassen, dass Deutschland seinen Verpflichtungen nachkomme.
Wir haben immer mitgeplant, dass es Probleme geben kann beim Puma, auch wenn die letzten Übungen da sehr vielversprechend waren. Deswegen die NATO, unsere Alliierten können sich auf uns verlassen.
So Lambrecht auf einer Auslandsreise in Bratislava. Vor ihrem Abflug hatte sich Lambrecht von Generalinspekteur Eberhard Zorn, Rüstungsstaatssekretär Benedikt Zimmer und weiteren Offizieren informieren lassen. Zudem waren weitere Gespräche mit der Industrie geplant.
Ich erwarte von der Industrie, dass die Schäden, die jetzt am Puma aufgetreten sind, sehr, sehr schnell behoben werden. Hier ist die Industrie jetzt in der Verantwortung.
Nach Informationen der deutschen Presseagentur wurde in einer ersten Bilanz ein uneinheitliches Schadensbild festgestellt, das von abgenutzten Zahnkränzen bis hin zu Problemen mit der Elektronik reicht. Offizielle Angaben wurden dazu nicht gemacht. Die Bundeswehr brauche Schützenpanzer, gerade auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sagte der Co-Chef der Bündnisgrünen Omid Nuripur auf RTL-NTV.
Dass die Pumas jetzt in Reihen ausfallen bei den Manövern, ist sehr bedenklich und zeigt, dass wir ganz dringend und überfälligerweise eine andere Art des Materialmanagements und auch der Beschaffung bei der Bundeswehr brauchen.
Der Verteidigungsexperte Thomas Wiegold sprach im Deutschlandfunk von einem spürbaren Reputationsschaden. Jetzt drohe ein Blame Game zwischen Bundeswehr und der Industrie.
Was?
hat die Bundeswehr, hat die beteiligte Truppe da bei der technischen Instandsetzung vielleicht nicht alles richtig gemacht? Haben ihnen Ersatzteile gefehlt? Wurden die nicht mitgenommen auf den Übungsplatz? Umgekehrt natürlich, hat die Industrie das geliefert, was sie liefern sollte?
CDU-Generalsekretär Mario Chaya nahm ebenfalls auf RTL-NTV Verteidigungsministerin Lamprecht in den Blick. Sie sei nie wirklich in ihrem Amt angekommen.
Von den 100 Milliarden, die wir ihr im Frühsommer im Bundestag zur Verfügung gestellt haben, hat sie nicht mal mehr eine Ausschreibung bislang auf den Weg gebracht. Sie muss auch dies jetzt aufklären, aber sie ist gerade in dieser schwierigen Zeit bei weitem nicht die Richtige in diesem Amt.
Also das Mantra trägt die CDU-CSU ja seit Wochen und Monaten vor sich her.
Kontert SPD-Verteidigungsexperte Wolfgang Hellmich auf RTL-NTV.
Das, was gerade mit dem Puma passiert und was es an Problemen gibt, das kann der Verteidigungsministerin nun wirklich nicht angelastet werden.
Die Einsatzbereitschaft Deutschlands dürfe keinerlei Einbußen haben, fordert der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbands André Wüstner gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe mit Blick auf die NATO-Eingreiftruppe. Sonst wäre das, Zitat, katastrophal für die Glaubwürdigkeit Deutschlands im Bündnis und die Fähigkeit zur Abschreckung an sich.
Soweit Dirk Oliver Heckmann. Der russische Präsident Putin hat heute den belarussischen Staatschef Lukaschenko in Minsk getroffen. Und da wird natürlich gefragt, was ist der Hintergrund dieses Treffens? Was heißt das vor allen Dingen für den Krieg in der Ukraine? Gibt es demnächst eine neue Front dort oder möglicherweise in Moldawien? Auch das steht zur Debatte. Genau wissen wir es natürlich nicht. Auf jeden Fall ist dieses Treffen in der Ukraine selbst mit allergrößtem Argwohn beobachtet worden. Stefan Lack.
Es ist eine der seltenen Auslandsreisen von Russlands Präsident Wladimir Putin. Schon lange war der Kreml-Chef nicht mehr zu Besuch beim belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko in Minsk. Zuletzt musste der entweder nach Sotschi oder nach Moskau reisen, wenn direkte Gespräche mit Putin anstanden. Die Begleitmusik zur Visite kommt von einem gemeinsamen Manöver Russlands und Belarus. Hintergrund ist, dass beide Länder eine gemeinsame Kampftruppe bilden wollen, der bis zu 9000 russische Soldaten angehören könnten. Unmittelbar vor Putins Besuch erklärte das belarussische Verteidigungsministerium, dass eine kurzfristig angesetzte Inspektion der eigenen Truppen die volle Einsatzbereitschaft der belarussischen Armee ergeben habe. In der Ukraine blickt man argwöhnisch auf das Treffen der beiden Staatschefs. Generalleutnant Sergei Najew, Kommandant der ukrainischen Streitkräfte, betrachtet Putins Besuch als Versuch, Belarus stärker in den Krieg gegen die Ukraine hineinzuziehen.
Unserer Meinung nach werden während dieses Treffens Fragen einer weiteren Aggression gegen die Ukraine ausgearbeitet und einer breiteren Beteiligung der Streitkräfte der Republik Belarus an der Operation gegen die Ukraine. Es geht unserer Einschätzung nach insbesondere um Angriffe auf dem Landweg.
Der russische Vormarsch in der Ukraine ist nicht nur ins Stocken geraten. Bereits eroberte Gebiete wurden von den Ukrainern zurückerobert. Westliche Luftabwehrsysteme können einen beträchtlichen Teil der russischen Luftangriffe abfangen. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikow hat schon eine weitere Gegenoffensive angekündigt, sobald dies die Wetterbedingungen zulassen. Vor seinem Besuch in Minsk hatte Putin am Freitag von den Kommandeuren der russischen Streitkräfte Vorschläge zum weiteren Vorgehen in der Ukraine gefordert. Kreml-Sprecher Peskow trat unmittelbar vor Putins Besuch in Minsk Gerüchten entgegen, man wolle Belarus zum Eintritt in den Krieg gegen die Ukraine zwingen. Und so bleibt die Unsicherheit groß, zumal russische Medien berichten, Putin plane für diese Woche eine wichtige Ankündigung. Oleksiy Hromow vom ukrainischen Generalstab verweist auf eine Gesetzesverschärfung in Belarus, die er alarmierend findet. Dem belarussischen Soldaten sei bereits gesagt worden, dass sie im Falle des Kriegsrechts Waffen und Munition erhielten, um ihr Land zu verteidigen.
Gleichzeitig billigte das Repräsentantenhaus von Belarus einen Gesetzesentwurf zur Einführung der Todesstrafe im Falle von Landesverrat für Militärangehörige und Vertreter staatlicher Behörden. Es ist möglich, dass solche Aktionen des Lukaschenko-Regimes einer der Schritte zur Vorbereitung auf die Teilnahme am Krieg gegen die Ukraine sind.
Die ukrainische Militärführung rechnet anscheinend damit, dass es schon im Januar einen zweiten Versuch Russlands geben könnte, die ukrainische Hauptstadt Kiew zu erobern. Dies sagte der ukrainische General Valery Zaluzhny im Interview mit dem englischen Wirtschaftsmagazin The Economist. Die Mobilisierung der Russen sei ein Erfolg gewesen. Sie bereiteten gerade 200.000 Soldaten auf ihren Einsatz vor.
Soweit der Bericht von Stefan Laak. Für die niederländische Regierung war es ein weiter Weg, für den Regierungschef Rutte eben auch. Immerhin hat sich das Land jetzt für die Rolle des Landes in der Sklaverei entschuldigt. Einzelheiten dazu von Ludger Kaczmierczak.
Seine Entschuldigung sprach Premier Rutte nicht nur in Niederländisch und Englisch aus, sondern auch in Sranantongo und Papiamento, den Sprachen, die in Suriname und im karibischen Teil des Königreichs gesprochen werden.
Awe mi tapidi disculpa. Tide, mi vani, taki, pardon.
Als erster Regierungschef der Niederlande entschuldigte sich Rutte bei den Opfern und ihren Nachfahren für die Sklaverei-Vergangenheit seines Landes. Jahrhundertelang haben der niederländische Staat und seine Repräsentanten Sklaverei ermöglicht, stimuliert, aufrechterhalten und davon profitiert. Jahrhundertelang sind im Namen des niederländischen Staates Menschen zur Handelsware gemacht, ausgebeutet und misshandelt worden. Rüttes Rede im Nationalarchiv wurde in Suriname und auf den Inseln der ehemaligen niederländischen Antillen live übertragen. Dort hätten viele Menschen es lieber gesehen, wenn der niederländische König die Botschaft überbracht hätte, und zwar in Suriname und nicht in Den Haag. Und am liebsten am 1. Juli des kommenden Jahres, dem 160. Gedenktag zur Abschaffung der Sklaverei. Zudem hatten surinamische Verbände kritisiert, nicht in die Vorbereitung dieses Tages eingebunden gewesen zu sein. Das alles hätte besser laufen können, sagt auch Dagmar Oudzoorn, niederländische Amnesty-Vorsitzende mit surinamischen Wurzeln.
Es ist ein sehr großer historischer Moment.
Es ist ein sehr großer historischer Moment. Und doch hat dieser Moment durch die letzten Wochen für viele, die so lange dafür gekämpft haben, an Glanz verloren. Das ist schade und zeigt, wie viel wir noch lernen müssen, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten.
Um zusammen die gedeelte Zukunft
in die Zukunft ist auch der Blick des Regierungschefs gerichtet. Er wolle mit dieser Entschuldigung keinen Punkt, sondern ein Komma setzen, sagte Mark Rutte in seiner knapp 20-minütigen Rede. Für entsprechende Kultur- und Bildungsprojekte zur Geschichte der Sklaverei sowie für ein geplantes Museum will das Kabinett mehr als 200 Millionen Euro bereitstellen. Entschädigungszahlungen an Nachfahren der Opfer von Verschleppung und Sklaverei sind hingegen nicht geplant. Noch vor 2 Jahren hatte der konservativ-liberale Premier eine offizielle Entschuldigung im Namen des Staates abgelehnt. Die heutige Generation könne für die Verbrechen im 17., 18. und 19. Jahrhundert nicht zur Verantwortung gezogen werden, sagte er damals. Diese Einschätzung sei falsch gewesen, so Rutte heute.
Ehe von Unterdrückung.
Denn die Jahrhunderte der Unterdrückung und Ausbeutung wirken nach, bis heute. In rassistischen Stereotypen, in diskriminierenden Gesten der Ausgrenzung und in sozialer Ungerechtigkeit. Niederländische Rechtspopulisten reagierten mit Kritik auf die Worte des Ministerpräsidenten. Gert Wilders von der Partei für die Freiheit twitterte: Ich entschuldige mich für die Entschuldigung von Premier Rutte.
Soweit Ludger Kaczmierczak. Die Tunesier hatten die Wahl, das ist das späte Ergebnis des arabischen Frühlings, und sie hatten auch wirklich einigermaßen frei die Wahl. Allerdings, die Tunesier wollten nicht zur Wahl gehen. Die Wahlbeteiligung war beschämend niedrig, und das hat Gründe. Jean-Marie Magro.
Der Wahlbehörde zufolge beteiligten sich etwas mehr als 11% der rund 9 Millionen Wahlberechtigten. Zuvor war von einer Beteiligung von rund 9% ausgegangen. In etwa 130 von 161 Wahlkreisen muss im Frühjahr eine Stichwahl abgehalten werden. Ein Trend hin zu irgendeiner politischen Richtung ist zu diesem Zeitpunkt nicht ablesbar, da es keine Parteilisten gab, sondern nur Einzelkandidaten zur Wahl standen. Die Wahl des Parlaments war hoch umstritten. Das Oppositionsbündnis hatte dazu aufgerufen, sie zu boykottieren. Die Opposition sprach von einem Debakel für den tunesischen Präsidenten Kais Saied und forderte dessen Rücktritt. Dieser hatte vor rund 1,5 Jahren nach Protesten Regierung und Parlament de facto abgesetzt. Seitdem regiert er per Dekret. Saied ließ zudem im Sommer die Bevölkerung über eine neue Verfassung abstimmen, die dem Präsidenten weitreichende Vollmachten einräumt. Er kann zum Beispiel Richter und Regierungsmitglieder ernennen und sie jederzeit entlassen. Er selbst kann wiederum nicht durch ein Amtsenthebungsverfahren abgesetzt werden. Saied hat sich bisher noch nicht zum Ausgang der Wahl geäußert.
Soweit Jean-Marie Magro. Jetzt kommen wir zum Blick in die Kommentarspalten von morgen. Die Kollegin Silvia Sistermans hat das für uns. Bitte schön.
Ein Thema in den Zeitungen ist die Weltnaturkonferenz. Die Leipziger Volkszeitung meint, die Abschlusserklärung ist ein historischer Moment. Erstmals setzen die Länder ein klares Zeichen, dass sie bereit sind, etwas gegen die Zerstörung der Ökosysteme und ihrer Bewohner zu tun. Dabei ist längst klar, Klimaschutz funktioniert nicht ohne Umweltschutz und umgekehrt. Die Glocke aus Oelde kritisiert, es ist rechtlich nicht verbindlich, sieht keine Sanktionsmöglichkeiten vor und weist einige schwammige Formulierungen auf. Wenn das Papier dennoch zum Erfolg werden soll, dann müssen die Finanzzusagen reicherer an ärmere Länder eingehalten werden. Die Welt unterstreicht, wenn von den geschätzt 8 Milliarden Tier- und Pflanzenarten 1 Milliarde vom Aussterben bedroht ist, dann ist das nicht nur ein ökologisches Desaster, sondern katastrophal für die Lebensbedingungen künftiger Generationen. Deswegen ist es weit mehr als romantische und politische Korrektheit bemühte Rhetorik, wenn in der Übereinkunft das Ziel ausgegeben wird, in Harmonie mit Mutter Erde zu leben. Twitter-Inhaber Elon Musk ließ in einer Umfrage auf seiner Plattform abstimmen, ob er Chef bleiben soll. Das Ergebnis fiel gegen ihn aus. Die Tageszeitung nennt das ein klassisches Beispiel von Demokratiesimulation, wie sie Musk gerne betreibt. Als Inhaber einer Coffeeshop-Kette, der die Kundinnen über das Angebot abstimmen lässt, wäre das akzeptabel. Als Chef einer globalen Plattform, die eine zentrale Rolle für die Meinungsbildung spielt, ist das ein Problem. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert, verglichen mit dem Chaos, das Musk bei Twitter angerichtet hat, ist seine Leidenschaft für fragwürdige Umfragen noch das geringste Problem. Seit er das Unternehmen Ende Oktober gekauft hat, bekommen Mitarbeitende, Journalistinnen und Nutzer jeden Tag zu spüren, dass bei Twitter nur noch eine Meinung gewünscht ist, die von Elon Musk. Die Westdeutsche Zeitung aus Düsseldorf warnt, der Aktie des Plauderdienstes für Politiker und Journalisten tut das nicht gut. Die Anteilseigner leben in großer Sorge, dass ihre Papiere bald keinen Pfifferling mehr wert sind, wenn Musk an der Spitze des Unternehmens weiter so dilettiert. Für alle anderen hat das Gewese um die Rudimentärinformationsplattform etwas Boulevardeskes. Sie zeigt, zu welchen intellektuellen Kapriolen wirtschaftlicher Erfolg führen kann. Zu den Mängeln am Panzermodell Puma der Bundeswehr bemerkt die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Die Pleite ist besonders peinlich, und zwar für alle Beteiligten. Die Hersteller, das Verteidigungsministerium, die Bundesregierung, für ganz Deutschland. Sie passt in das einheitliche Bild des Jammers, das die Bundeswehr auch 10 Monate nach Ausrufung der Zeitenwende durch den Kanzler abgibt.
Herzlichen Dank, das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen und das war der Tag, die Welt so wie wir sie heute gesehen haben. Ich wünsche Ihnen natürlich wie immer eine angenehme Nacht und verspreche, wir werden Sie die Nacht über weiter informieren, keine Frage. Und ab 5 Uhr morgen ist der Kollege Tilko Gries für Sie da. Da wird dann ein Thema eine besondere Rolle spielen, was wir gerade in den Kommentarspalten gehört haben, die Ergebnisse von Montreal. Da wird es ein Interview geben um 7.15 Uhr mit Steffi Lemke, der Bundesumweltministerin. Mein Name ist Jürgen Zuheide. Ich wünsche Ihnen wie immer eine angenehme Nacht. Bis demnächst und tschüss.